KBS マガジン。
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Radio X, von Radio X, eurem Lieblingskuschelradio im Herzen Frankfurts, im schönen Bockenheim in der Kurfürstenstraße 18. Heute das ABS-Magazin am 8. Februar 2017. Und für euch im Studio sind der...
Euer Jan.
Und meine Wenigkeit, der Nils. Und wir haben ja eine Sendereihe, der Jan und ich, oder der Jan mit mir, sagen wir es mal eher so.
Oder wir mit uns.
Oder wir mit uns.
Oder wir mit euch. Oder
ja, wir mit euch, genau. Wir machen das ja eigentlich auch für euch, nicht nur für uns. Und wir haben ja ein Thema. Das Thema heißt System Erde. Mhm. Vielleicht können wir da am Anfang nochmal kurz darauf hinweisen, da gibt es auch eine Internetseite, noch neben der www.absmagazin.de Seite gibt es noch die Seite...
Die Seite heißt systemerde.blogspot.de oder com. Ich denke de. Also systemerde.blogspot.de.
Und da gibt es dann auch die aktuellen Informationen beziehungsweise die Informationen zu den Studien, auf die wir uns hier in der Sendung beziehen. Mhm. Denn unsere Sendung, vielleicht sollten wir es auch noch mal kurz sagen zur Einführung, ist eine Sendung, die...
Über die Erde eigentlich. Über den Planeten, auf dem wir leben, wie der Planet funktioniert. Was wissen wir über die Erde? Was für Veränderungsprozesse stellen wir fest? In der Atmosphäre, in den Landmassen, in den Ozeanen. Ja, was ist eigentlich Stand der Dinge auf unserer wunderschönen Erde? Was wissen wir überhaupt?
Und wir hatten uns jetzt in den ersten zwei Sendungen dem System Erde mal angenähert, hatten ein bisschen Begriffsklärungen versucht. Mhm. Und heute haben wir das Thema biochemische Kreisläufe der Erde. Und da geht es um so Dinge wie Nährstoffeinträge in
Stickstoff, Phosphat.
Ja. Genau. Und in dem Zusammenhang hatte der Jan jetzt mal recherchiert, wer da zu dem Thema was gemacht hat. Und da haben wir, oder hast du einen Wissenschaftler ausfindig gemacht, der heißt Stanley
Harpole heißt er, Professor Dr. Stanley Harpole. Wir werden später mit ihm ein Interview führen, leider in Englisch. Ich meine, was heißt leider? Er kommt aus den USA, von daher war es anders nicht möglich.
Aber er ist momentan mit einem Lehrauftrag an der Uni Leipzig unterwegs, deswegen konnten wir ihn auch erreichen.
Da ist ein Forschungsinstitut, die forschen über globale Biodiversität und welche Veränderungen, die Feststellung, wie es funktioniert, Ökosysteme in Zusammenhang mit Artenvielfalt. Und genau, später kommt auf jeden Fall das Interview. Heute reden wir über biochemische Kreisläufe, auch weil mir war es persönlich wichtig, weil wusstest du, dass es Stickstoffkreislauf gibt, dass es einen Phosphatkreislauf gibt? War dir die Begriffe bekannt vorher?
Ich kenne nur Magnesium aus dem Supermarkt.
Genau, wenn man Kater hat, gell, das hilft für einiges weg. Das einzige Nährstoff, den wir brauchen.
Ja, aber das hat also durchaus eine ganz tiefe Dimension und in die werden wir heute vordringen. Also nicht in unendlichen Räume des Weltraums, sondern in die Tiefen des Systems Erde. Und dazu haben wir jetzt Stanley Harpole gewinnen können, Biologe. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, haben wir gedacht, wir haben auch Musik immer in der Sendung. Und ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt nochmal so den ersten Song, um ein bisschen reinzukommen ins Thema. Und dann erzählt der Jan uns nochmal ein bisschen was über...
Leiten wir das Thema ein bisschen ein.
Ja, leiten wir das Thema ein bisschen ein. Und ja, also, lasst euch von uns entführen, lasst euch durch die Sendung führen. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Ohrboten.
Er hat gute Chancen für die AfD.
Nein, das war nicht die Ohrboten. Das war, der Regler war nicht umgeschaltet. Sowas. Wir senden heute nämlich mal aus Studio 2, aus Reminiszenz an die alten Zeiten.
Wir haben einen Einblick in Studio 2 gerade gewonnen.
Ja, genau. Okay. Ja, aber da war das so. Das ist, Studio 2 muss man noch mehr Knöpfchen drücken. Wenn man da nicht so oft drin ist, dann verlernt man das auch ein bisschen. Aber jetzt liegen die Ohrboten gleich an oder gleich auf dem Teller oder auf dem Laser und jetzt endlich genug Gelaber. Los! Und da die Zeit rennt, haben wir jetzt etwas gemacht, was man sonst nicht macht. Wir haben es einfach ausgeblendet.
Oh Gott.
Unverschämtheit. Aber Ohrboten sind schon cool unterwegs, oder?
Ja, ich fand's eigentlich ganz nett.
Ja, aber in medias res. Das heißt also, tauchen wir in die Sache ein.
Mhm. Genau, heute wollen wir, also wir haben im Prinzip eine Sendung über System Erde. Wir haben in der ersten Sendung ein bisschen über planetare Grenzen gesprochen. Gibt's ein System Planetary Boundaries, heißt das. Die haben 9 Grenzen definiertes Planeten. Und im Prinzip die Erkenntnis, dass es Grenzen gibt. Wir können den Planeten überbeanspruchen, wir können auch den Planeten in einen neuen Zustand bringen, was jetzt Bedeckungen mit Vegetation auf den Landmassen betrifft, was jetzt Ökosysteme in Ozeanen betrifft, was für Funktionen die haben. Und eine von den Grenzen, die wir überschreiten, sind biochemische Kreisläufe des Planeten. Und da im Speziellen ist es der Phosphat- und der Stickstoffkreislauf. Und wenn ich erstmal darauf eingehe, was eigentlich so ein Stickstoffkreislauf zum Beispiel ist. Es ist eigentlich, aus Atmosphäre wird Stickstoff von Bakterien im Boden umgewandelt zu Ammoniumverbindungen, die dann wiederum durch andere Bakterien in Nitrate umgewandelt werden. Dann kommen wiederum andere Bakterien, die wandeln es dann in Nitrat um. Und Nitrat ist dann zum Beispiel gut aufnehmbar für Pflanzen. Also die sozusagen der natürliche Stickstoffkreislauf sorgt dafür, dass Stickstoff aus der Atmosphäre im Boden umgewandelt wird und nutzbar wird als Dünger für die Pflanzen. Und dann läuft es im Prinzip weiter, wird teilweise ausgeschwemmt in Gewässer, in Seen und landet dann im Ozean und wird dann wiederum über Bakterien, über Mikroorganismen wieder zurückverwandelt. Atmosphärischen Stickstoff, sprich, das war ein Kreislauf gewesen.
Das ist also der Kreislauf ohne
menschlichen Einfluss.
Ohne Unfugfaktor Mensch. Und jetzt ist es so, dass also diese Nährstoffe, wenn der Kreislauf nicht mehr funktioniert oder beziehungsweise Nährstoffe von woanders herkommen, also der Kreislauf würde schon noch funktionieren, aber es gibt sozusagen eine Nährstoffanhäufung in diesen Kreisläufen und die ist von uns Menschen gemacht.
Mhm. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, man denkt ja immer so, der Mensch hat keinen Einfluss, wir sind viel zu klein und so. Und zum Beispiel,
sowieso nichts zu sagen.
Ja, wir können ja gar nichts. Nee, genau. Wir sind halt jetzt 7,5 Milliarden Menschen, wovon 2 bis 2,5 oder 1,5, je nachdem, wie man da die Grenzen zieht, sehr viel verbraucht. Und was wir gemacht haben, ist, also der normale natürliche Stickstoffkreislauf hat so 200 Millionen Tonnen umgesetzt im Jahr. Wir haben das verdoppelt. Wir haben sozusagen nochmal 210 Millionen Tonnen draufgesattelt. Und das ist einerseits über die Düngerproduktion weltweit, sind so 120 Millionen Tonnen.
Aber auch der Verbrauch von fossilen Brennstoffen,
genau.
Die Atmosphäre, also der Eintrag.
Das andere sind so halt so Legumen, die wir, also von wegen Hülsenfrüchte, die jetzt Stickstoff fixieren über ihre Bakteriensymbiose in den Wurzeln. Also sind nochmal 60 Millionen Tonnen, also 180 Millionen Tonnen ungefähr machen wir über Düngerproduktion und Hülsenfrüchte, die Stickstoff fixieren im Boden. Und 30 Millionen Tonnen hauen wir aber auch in die Atmosphäre raus über fossile Brennstoffe, die wir verbrennen. Das heißt also nichts anderes, wir reichern das System mit Nährstoffen an, was wiederum dazu führt, dass das vielerlei Orten oder in vielen Ökosystemen, die werden überdüngt mit Nährstoffen, zum Beispiel mit reaktivem Stickstoff, also die Verbindungen, die für Pflanzen oder Planktonarten aufnehmbar sind. Und was da halt passiert ist weltweit, dass überall bekommen Ökosysteme mehr Nährstoffe ab, als eigentlich gut für sie sind, wodurch halt Veränderungen in Ökosystemen vonstatten gehen. Was da eigentlich passiert im Einzelnen ist, dass die Artenvielfalt wird geringer und dadurch werden eigentlich Ökosysteme anfälliger gegen andere Umwelteinflüsse wie höhere Temperaturen, Dürre oder Versauerung der Ozeane bei Korallenriffen zum Beispiel. Und da haben wir so ein paar Zahlen so. Wollte ich mal nennen. Das eine ist seit den 50er Jahren, was wir da eigentlich so beschleunigt haben, oder 7-fache an Stickstoffdünger, an Phosphat haben wir entlassen in der Umwelt, also in 50er Jahren 7-facht unsere Menge, die wir halt emittieren. Stickstoffdünger haben wir sogar ums 20-fache angewachsen seit den 50er Jahren. Und das andere ist zum Beispiel unser Verbrauch pro Person ist von 12 Kilo 1850 herum auf 30 Kilo heute angestiegen pro Person. Und das Problem dabei...
Das heißt das fürs Jahr oder...
Das heißt fürs Jahr pro Person genommen ist es, genau.
Und das sind dann auch so Sachen, also jetzt nicht nur die Nahrungsmittelproduktion auf dem Feld, sondern auch die Nahrungsmittelproduktion, die tierische Nahrungsmittelproduktion auch mit eingerechnet.
Absolut, absolut. Und das andere ist halt, Also jetzt hier so eine andere Zahl. Das Problem ist eigentlich, den Stickstoff, den wir verwenden, ein Großteil, der wird halt von Pflanzen nicht aufgenommen, sondern wird wieder ausgewaschen. Dadurch werden halt Flüsse, Seen bekommen zu viel Nährstoffe ab, eutrophieren. Das heißt, es bilden sich dann letztendlich viel mehr Planktonmasse, was wiederum das ganze Ökosystem, teilweise kippen die dann um, weil da kein Sauerstoff mehr im See ist, weil einfach zu viel Biomasse entstanden ist, zu viel Algen. Die Fische sind dann abgestorben, treiben dann oben auf der Oberfläche. Gab so schöne Bilder aus Mexiko, das Bild beim großen See.
Das hat es hier in den 70er Jahren auch gegeben, auf dem Rhein, also brauchen wir gar nicht so weit gehen. Hat man viele Fische gesehen.
Sogar gang und gäbe weltweit, dass Seen Probleme bekommen dadurch. Und ein Problem ist halt, dass wir über die Atmosphäre weltweit jedes Ökosystem mit Nährstoffen versorgen, über unsere fossilen Brennstoffe.
Und auch überlasten damit.
Und überlasten. Und vor allen Dingen ist die Regel eigentlich so, umso nährstoffarmer ein Ökosystem ist, umso schneller bekommt es Probleme. Das heißt also, zum Beispiel arktische Seen oben in der Tundra, die sind alle sehr nährstoffarm und ganz viele da oben sind am Eutrophieren. Einfach nur wegen diesem atmosphärischen Stickstoffeintrag. Anderes Ding sind zum Beispiel hoch, also alpine Seen, also in Bergregionen, die sind auch eigentlich nährstoffarm, die bekommen auch schneller Probleme über Stickstoffüberdüngung.
Weil normalerweise ist es ja so, dass also es wie ein natürlicher, im Englischen würde man sagen, Competition ist, also es ist eine wie ein Wettlauf oder ein Wettstreit um die Nahrungsressourcen in diesen Systemen, die nicht jetzt durch Menschen beeinflusst wären. Und darüber gibt es auch ein Gleichgewicht, also dass eine Art nicht zu viel Überhand gewinnen kann über die andere und dadurch entstehen dann auch Gleichgewichte. Und das ist bei dieser Überdüngung eben nicht so, oder?
Genau, werden eigentlich Gleichgewichte gestört und einzelne Arten können sich gegenüber anderen plötzlich durchsetzen, weil sie genug Nährstoffe bekommen und können dadurch andere verdrängen. Und normalerweise sind Ökosysteme sind nährstofflimitiert oder aber auch, nennt man konsumentenlimitiert, sprich Pflanzenfresser essen die Gräser ab, die sich durchsetzen, können sich deswegen auch nicht so weit ausbreiten. Aber das werden wir später auch im Interview haben.
Ja, genau.
Und prinzipiell ist mein so vielleicht so ein Argument wäre so, ja wieso, wir müssen doch düngen, wir brauchen doch den Dünger, wir können nicht auf, wir müssen ja was essen. Man sagt auch, die Hälfte aller Nahrungsmittel wird über mit Düngemitteln, über stickstoffbasierte Düngemittel produziert. Also wir sind auch wirklich abhängig von stickstoffbasierten Dünger, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, die Effizienz, wie wir es einsetzen, ist sehr gering. Wir haben also 70% wird ungefähr ausgewaschen, 30% von den Pflanzen aufgenommen oder 40-60, je nachdem, was für eine Studie und welches System.
Der Rest wird in die freie Wildbahn entlassen.
Genau, und das Problem ist halt vor allen Dingen jetzt Gewässer, weil letztendlich landet alles im Ozean und da hat man sozusagen Golf von Mexiko, tote Zonen, riesen Algenblüten oder auch die südchinesische Meer, auch so ein Teil. Unsere Nord-, also gute Ostsee ist eigentlich ein ökologisches Desaster teilweise, je nachdem, was für eine Jahreszeit, auch riesen Algenblüten, eben auch diese Stickstoffeintrag über die Flüsse von den Feldern. Und das ist halt letztendlich weltweit haben wir halt viele Ökosysteme, die werden dadurch massiv beeinflusst. Und man sagt eigentlich, dass über die Atmosphäre haben wir so, also werden weite Teile der Oberfläche mit 10 Kilo pro Hektar gedüngt, teilweise ein bisschen weniger, teilweise sogar mehr. Und zum Beispiel jetzt so Grenzwerke für alpine Regionen, also für so eine Hochgebirgswiese, die liegen teilweise bei 2,5 Kilo. Also ab 2,5 Kilo pro Hektar Stickstoff fangen schon an.
Das System.
Die Artenzusammensetzung fängt sich an zu verändern. Moose breiten sich unheimlich stark aus, verdrängen andere. Und was dann halt passiert ist, dann hat man plötzlich letztendlich jetzt alpine Ökosysteme, wie jetzt so ein eine Bergwiese. Die Pflanzenvielfalt nimmt ab. Dadurch nimmt zum Beispiel jetzt die Wurzelmasse kann abnehmen, die Erosion kann dann gefördert werden, durch starke Regenfälle.
Es gibt Erdrutsche.
Zum Beispiel kann da passieren.
Verkarstung der Landschaft.
Genau. Und das ist letztendlich, zum Beispiel Wälder sind nicht so anfällig, die sind eigentlich relativ stabil, sagt man so. Da gibt es natürlich auch Grenzwerte. Aber vor allem Graslandschaften sind davon beeinträchtigt. Und deswegen haben wir uns halt auch einen Wissenschaftler oder haben wir uns erkundigt nach einem Wissenschaftler auch, die haben über Graslandschaften geforscht und die haben halt rausgefunden, dass verschiedene Nährstoffe, die zusammen halt dem System zugeführt werden, dazu führen, dass die Artenzusammensetzung sich massiv verändern kann und einzelne Arten nicht durchsetzen und dadurch das Ökosystem dann viel anfälliger ist gegen Dürre oder andere Einflüsse. Genau, und wir werden gleich...
Haben da auch einige unerwartete Erkenntnisse getroffen, gemacht. Aber wir sollten, oder hatten wir vorher gesagt, weil für uns ist es jetzt schwierig, wie gehen wir mit diesem Englisch-Interview um, aber wir muten euch das jetzt einfach zu.
Wir sind einfach mal so gemein.
Wir werden hinterher auch nochmal sprechen über einzelne Inhalte.
Ein paar Wörter wollten wir mal kurz im Vorfeld ja, mal kurz klären.
Professor Harpole hat auch sehr dezidiert auf, also auf bestimmte Sachverhalte eingegangen. Vielleicht wollen wir aber nochmal so ein paar zentrale Begriffe, also der Stickstoff.
Stickstoff ist Nitrogen.
Ja.
Stickstoff, Drought war Dünger, war
ist die Dürre,
war also Dürre.
Trockenheit.
Fertilizer ist letztendlich Düngemittel.
Ja, genau, Fertilizing.
Was hat man noch für einen Begriff gehabt?
Das sind so zentrale Begriffe, die immer wieder auftauchen. Mhm. Und
Grasslands sind Graslandschaften.
Ja, genau.
Biodiversität war Artenvielfalt.
Ja, Biodiversity.
Genau. Ecosystems sind Ökosysteme.
Also ist eigentlich dann doch auch relativ einfach. Und er, Professor Harpole hat natürlich auch gewusst, dass er hier mit Nichtwissenschaftlern spricht. Dann hat sich natürlich auch um eine Sprache bemüht, die allgemeinverständlich ist. Es ist halt jetzt Englisch, das muten wir euch und uns jetzt zu. Wir werden aber dann hinterher nochmal darüber sprechen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch immer ganz gut, so einen Native Speaker mal da zu haben. Also, jetzt hören wir das Interview mit Stanley Harpole. Er ist Professor Dr. Stanley Harpole.
Professor Dr.
Ja, genau. So viel Zeit muss sein. Und momentan in Leipzig und hier in Deutschland. Deswegen konnten wir ihn interviewen. Also, jetzt Interview ab.
So thanks for asking me and thanks for inviting me to talk. I'm an ecologist that studies biodiversity and global change. Mm-hmm. So what's happening to biodiversity? How do we understand how it's supported, how it's lost by the different factors that are changing?
Mm-hmm. Like how ecosystems are functioning through biodiversity, which role biodiversity plays in woods, in grasslands, or even maybe the oceans. So like biodiversity and the function of biodiversity is like your field of study on a global level, as I understand it.
Yes, yeah, so both with smaller scale experiments. We also do a lot of lab work in chemistry, but then also we try to, you know, study the planet mm-hmm. as a whole if to the degree that we can. Mm-hmm.
Because today, like, our subject is, like, the nitrogen cycle, the global, and we would like to ask you about the changes in the nitrogen cycle, because you did a study, name of the study, I just read it, addition of multiple limiting resources reduced grassland diversity. And so, as I understood it, you made a global study on grasslands, on different continents, on fields where you tested how fertilizing of the grasslands is affecting their biodiversity. And yeah, I would like to ask you about this study because very interesting, actually.
Yeah, thanks. This was a test of some really classic theory in ecology. And there is a famous ecologist, Evelyn Hutchinson, back in the 1950s. Mm-hmm. And this goes back to trying to understand, you know, what Darwin was thinking about. Why do we have so many species? Why not more? Why not less? Mm-hmm. And one of the most simple ideas is this idea of a niche, and that each species has some unique things that it needs in the environment to live and to grow and reproduce. Mm-hmm. And that not every species can be good at everything, so this means there's a trade-off, and that other species will be good at some combination of other things. And the really simple idea then is that the more ways there are for species to make a living, so the more niches there are, then there should be more diversity. Mm-hmm. So it's very intuitive. You know, for each niche, there should be another species. But this was never tested for, you know, close to 50 years. It was colleagues of mine in the U.S. Looked at lakes in Colorado and with their observational lakes. But they had some additional assays where they could ask how many nutrient factors are limiting in a system at different points of time in the year. And the prediction is Hutchinson's prediction that when there are more things that are limiting, that means there's more things that species compete for, the more ways they can trade off to grow. Mm-hmm. There should be more species, and this is exactly what they found. When there are very few limiting factors, there are very few species. When there are more limiting factors, there are more species.
More species, yeah. Because as I understand it, like if an ecosystem is limited from the top, from the predators or the consumers, or limited from the nutritions, then there are more species. Or like it's limited from both sides, ecosystem in a sense, or?
Exactly. So you know, every growing thing, there's something that limits its growth, whether it's food, mm-hmm. whether it's something that eats it, whether it's a toxin in the environment. Mm-hmm. It might simply be space to live. Mm-hmm. And this is, you know, very intuitive to people too. There's always some constraint on life.
So it's actually like the old law, survival of the fittest, is like kind of inhibited by limiting factors. So survival of the fittest is not counting because every species, like in a grassland, has not enough nutritions to grow, actually. So it cannot outcompete the others because they don't have the nutritions to outcompete the others, like this in this way.
Yeah, that gets at the idea. Mm-hmm. And so then my PhD thesis was to do the first experimental test of this idea. And this was in a California grassland. Mm-hmm. And what I'd found were these interesting results that there's a long-standing idea that mostly nitrogen is the thing that's important. And we add nitrogen to crops to grow more crops. Mm-hmm. But in these grasslands, what we were finding was that it wasn't just about nitrogen. It was also about phosphorus, it was about potassium, about other nutrients. Mm-hmm. It was about water limitation. Herbivory was important, too. And it was the idea that multiple things were limiting grassland growth in the system. Mm-hmm. And so then if you think about how competition works, so competition happens when something is limiting. I mean, in sports, what's limiting are points, right? And so whichever team is better at getting points is the one that wins. And so for grasses, though, it's the things they need to grow. It's water, it's nutrients, it's things like this. And so mm-hmm. when it's limiting, they compete strongly. If you add it, then it becomes not limiting. And when it's not limiting, then there is no longer competition for it. And so whatever species happen to be good at that thing that you added, have kind of lost their specialty in the world. Mm-hmm. They've been made redundant. And then it becomes about some other limiting factor, which they're not as good at, and they lose. And eventually one species wins, it's the best at competing for whatever becomes more limiting. And in these grasslands where there's a lot of biomass growth, that limiting thing often becomes light. Light becomes very scarce at the ground surface. Mm-hmm. This means that juvenile, like seedlings, have a hard time surviving. Seeds have a hard time, germinating and establishing. And so those species that can't grow through that dark layer are often the ones that lose.
Mm-hmm. And go to the sun.
Yeah, so this is kind of the mechanism, if you will, of how this is working.
Mm-hmm. Because I understood it, like in a normal grassland, there are limiting factors like different kind of fertilizers in a low level. And if you add fertilizers, the grass species which can use the fertilizers best, they grow they grow longer than the other ones, and they outcompete them in the race to the sun, in a sense.
And yeah. That's exactly right, and it's actually, it's not that they use it better, but they're actually, this doesn't seem at first intuitive, but the ones that win in terms of getting to the sun are the ones that are actually the worst competitors for those resources, and they only do better once you make those resources really abundant, mm-hmm. right? Because then their relative weakness at getting those resources doesn't matter. There's so mm-hmm. much in the environment that they can then, be better at something else.
Okay. Because, what's me interesting, because I'm always broadcasting is about System Earth, about on a global level. And, grassland, they cover about 40% of the terrestrial land masses.
That's right.
And how is it actually, if you add some, a normal grassland, for example, has maybe 20 or 30 grass species, and if you add, three or four nutritions, how many grass species are left afterwards? How much is the biodiversity reduced, actually, by your findings? What is the loss?
So it really varies, because we have grasslands mm-hmm. that, when we often measure these, how many species do we find in a square meter? And sometimes it's very low. Maybe it's, in some cases, maybe only one species. Mm-hmm. And obviously, you can't lose many. Sometimes there's some grasslands that have over over 100, up to 130 species.
Okay, wow.
This is really amazing. Mm-hmm. So it really depends on how many species are there. Let me find an example and give you a better range. So often some of the numbers we see actually these numbers are in terms of this biodiversity index we have, but we can see in this first grassland I studied, often I would find maybe 12 to 15 species in square meters, so a good number, not a huge number, but a good number, and this could drop down to maybe 5 or so. So in extreme cases, okay. We can lose more than half.
Okay.
Sometimes it's just a few. And so there's a lot of variability in how they respond, and what's behind all this global change that's been happening for, close to a century or more.
Okay.
And part of that global change is we've increased, through industrialization, we've used a lot of fossil fuels. We're able to take nitrogen out of the atmosphere. So 80% of the air you breathe is nitrogen, but plants can't use it. And so chemists invented ways then to use, high temperature, high pressure, and natural gas and to fix that nitrogen in a form that plants can use. And so what the consequence is that humans have pretty much doubled the amount of nitrogen that's moving through the environment over the natural levels. So really huge amounts. And so this has been falling down, and it goes up in the atmosphere. The nitrogen, dissolves into the atmosphere. It comes back down in rain. And so we've been fertilizing all of the world's systems for a long time.
Because I heard a number like about 10 kilograms of nitrogen fertilizer per hectare is like a big areas of the planet are fertilized by 10 kilograms per hectare. And it's a lot, actually. So
And actually, some of the levels are as much as we would apply to, say, a maize crop. Sometimes 100 kilograms or even more.
Yeah, they exist very, like the hot areas, like in China maybe. There are also like a lot of emissions, I guess, on other countries.
And so that means, our results are probably conservative because a lot of these systems have been experiencing nitrogen through this atmosphere deposition, through, human activities, which means that what we're measuring now could already be systems that have changed, before we start looking at them. And that's really hard to go back and assess that.
Like a historical level. But Niels has a question.
What does this mean for the grassland environment on the surface of our planet for the future? Will they be there in 100 years?
It's not whether or not there'll be grassland. There's many grasses that actually do very well with a lot of nutrients. And they're often grasses that have, that have an association with human agriculture. We either selected for them artificially or just, accidentally by putting grazers, cattle on the landscape. And then, through this process, selecting for plants that do really well with lots of nutrients. So there are species that will win. But some of the problems are that we lose other species.
Yes.
Yeah.
Where's the dangerous for the environmental and the biosphere then?
So there are dangers in that the nutrients move. They don't just stay put. If you burn a grassland, it goes up in the smoke to the air. If you graze it, the cattle are ingesting those nutrients. We eat them. Excrete them, they go in as waste. Just in the water, and through the soil, the nutrients will move and they'll get into watersheds. They'll get in, nitrate especially is really dangerous if it gets into water that humans use because it can cause problems with babies. So they can be toxic. They get into waterways, they get into, say, the ocean, and this creates these dead zones where there's really nothing that can grow anymore. We lose entire fisheries. So there's huge impacts.
Like all the coastal areas, actually, they're very eutrophicated. Eutrophicated.
And I've talked a lot about nitrogen, but then phosphorus is another element that's really, really important. And unlike nitrogen, which is very abundant in the atmosphere, in this nitrogen gas form that plants can't use, but we figured out a way how to get it. Phosphorus comes from mineral deposits. We have to mine it. And these mineral deposits form over millions of years, over geological time periods. But we are depleting these reserves, and there are not very many reserves. They're concentrated in a few politically volatile parts of the earth.
They're like Morocco.
So they're very limited supply. Exactly. We're depleting these at an alarming rate. And without phosphorus, we can't grow food. And the problem is we've accelerated the movement of phosphorus, that we mine it, we put it in our crops, it flushes into waterways, we excrete it into the sewers, it gets into the ocean, and it gets buried, and it's not going to be available for millions of years. So we're pretty much flushing away this really important, relatively scarce nutrient.
Yeah, it's very important, our phosphorus, like without no DNA and stuff like this, is really needed.
Exactly. Yeah, you know, like my colleague Jim Elzer says, it's phosphorus is important if you want your children to have bones.
Yeah. Yeah.
It's a beautiful quote.
Yeah. I like it also. I'm interested in the Earth system, I tried to hold track on all the changes. And because when I read your study, I thought, okay, they compete for light. They get more biomass because more longer grasses. You get less grasses. And because I watch also like the global development with drought. We had drought about 1% in the 50s. Now 2016, we had, I think, about 14% of the land masses was affected by drought. And like these grasses, they can burn more easily, I guess, more biomass. And
often, exactly.
And the other thing is like if you have only 2 or 3 or 5 grass species left from 20, you get a big extreme drought. They are more long, though they lose more, evaporate more water. They are more vulnerable to drought and higher temperatures. And then you can lose, actually, with these extreme conditions, whole grasslands. Or like the Sahel zone in Africa, for example. Mm-hmm. Or like the Great Plains in America and stuff like this. Yeah. Like Dust Bowl in the 30s, and I was thinking, oh shit, what does it mean if we make our grasslands more vulnerable to change by fertilizing them through the atmosphere or with CO2 or with manure from livestock and stuff like this? I mean, how vulnerable they become actually towards these extreme drought and heat conditions in the future?
This is a real concern, and the Dust Bowl you point out is really important because there was a conversion by farmers of a perennial system, a prairie that had very deep roots, and so it could hold on to the soil. But then with plowing and land use, then it was shifted to a system with very shallow roots. Mm-hmm. And then when there was a drought and these plants couldn't hold on to the soil, all this valuable topsoil just blew away. And this is, the topsoil is where all the nutrients are, where the organic matter is. It's tying up carbon from CO2. Mm-hmm. And so this is a really important resource that takes a long time to replenish. And I guess the other big take-home message is one that, which you're also describing, is that like this idea of we add nutrients and the ones that win are the ones that are good at light, that often works, but it doesn't always work. And this is one of the important theoretical findings that we found, was that about a third of our cases, there was no change in biomass. We added multiple nutrients, there was no more biomass. So this means this idea that the species that are good at light are the ones that win doesn't really work. Mm-hmm. And this points to other trade-offs that plants have for other things, like herbivores, multiple nutrients below ground. Mm-hmm. And really, in a more general sense, what we're saying is that we need to move beyond really simple ideas about how the world works, that it's all about nutrients or nitrogen or light or something simplistic, that it's there are multiple variables and there are multiple causal factors and they interact with each other. And this is really the reality of the world, is it's very complex and we need to really embrace that complexity if we're going to really understand it.
Yeah.
And that was really, I think, the underlying theme to the paper, was this idea of dimensionality is what we're calling it, is just this complexity to real systems.
Mm-hmm.
and how we affect them. And I mean, it's actually, I see it like a race. Like, we destroy and change a lot on our planet, and we have a range to a race to understand the changes in the, what they mean for our future. And if we are too slow to understand the complexity, maybe we will lose in the next, don't know, 50, 40, 100, 200 years.
I hope not.
Yeah, me also not. But sometimes I think, wow, what we are doing on the planet. And because, like, I would like to ask you, like, because we have about 34 million square kilometers we use for pasture lands, for animals, for grazing. So for our whole livestock, for our meat production, mm-hmm. for food production, like grasslands, they have a big role. And if we lose, like, let's say, a part of our grasslands, the pressure goes to the crops because we need more feed for the animals. That affects the whole food system. So actually, grasslands play a very important role also for our food production system. And I wonder, because I heard the number, like about 70% of the pasture lands where animals are grazing are degrading, actually. And what means your study with the quality of the grasslands where the animals are grazing, like in Africa or in North America or in Europe? Have you some numbers or some info what's happening there?
Yeah, so another part of, so I guess what I didn't explain was that to test this idea of, you know, multiple nutrients, we about 10 years ago established this global network.
Mm-hmm. I read
and we have these experimental sites, and it's the same experiment using the same methods and the same sampling, same data. And it's a large grassroots consortium, sorry for the pun, but it is very much bottom-up driven. We self-assembled. We've never really had a lot of financial support. We just
Very sad, actually.
We needed the data, and so we simply went out and found a way to get it. And so another part of the thing we test is what you mentioned before, was the role of herbivores, things that eat plants. And so we have another experiment where we keep out the larger herbivores, like deer and rabbits, things like this. The sites in Africa are keeping out zebras and elephants as best we can. One of the things we find there is when nutrients add a lot of biomass and make things dark and we lose diversity, some of those systems where there are a lot of herbivores, natural herbivores, and they respond to that change in biomass and they eat it, and they, in the process, and they bring light back into the system by getting rid of all that growth. And this offsets the diversity loss. This prevents species from going extinct in those places. And so natural herbivores on the landscape are really important. And even domestic grazers in some cases can also be important, because if we, through hunting, remove top predators like wolves, then sometimes deer populations get too big and they can devastate an area. Or if, you know, maybe they die through hunting or disease or something and there's no longer large herbivores, then there's too much growth. And this can also be bad for diversity. And so sometimes domestic grazers can be used in a sustainable way to maintain grasslands, because, after all, they're really co-evolved. I mean, grasses are evolved under these unique climate conditions of limited rainfall, certain temperatures, but also grazers and fire and things like this. And so having something that, you know, is eating the plants is part of the system.
So also limiting actually the bad effects, or reducing the bad effects of too much fertilizers, because they cannot outcompete for the sun because the grazer comes and eats them away again.
Yeah.
So also limited from the top again. Okay, so nice.
Yeah. Not always, but often it does.
Okay.
This is really, really interesting.
Mm-hmm. Because like the global grasslands where livestock are grazing, because it's very important for humanity, actually, because we don't depend on meat, but the food market is also very interconnected with the meat and the feed market and stuff like this. So what happens on grasslands?
Yeah. And there's one more thing that we haven't talked about, which is really the theme of IDIV here in Leipzig, which is this Biodiversity Research Center.
Mm-hmm.
And that's the role of biodiversity in natural systems. So when we lose diversity, we are losing something really important in ecosystems, because the more species there are, the more ways they contribute to the functioning of the system. And this means that maybe during dry years, there's some species that do really well. During wet years, other species do well. Mm-hmm. And if we oversimplify the system to just a few species, this means that
much more
the ecosystem won't respond, you know, very well in some years or mm-hmm. just some places. And we can also use the idea of biodiversity as something that provides more ecosystem functioning mm-hmm. to our benefit. We can we can foster diversity in these systems, and this makes them more stable and less resistant to changes. They're more resilient. They'll recover faster mm-hmm. if there's some extreme event.
Actually, like our normal role would be like a herbivore. We have to garden the system. We have to provide that our global ecosystem, our biosphere, can diversify and not to reduce biodiversity, because in the long run, we need biodiversity to survive, actually. We cannot reduce and reduce and reduce and hope that we come out of it. No, it's not the right direction. Yeah, it's very crazy, actually. Because I would like to ask, like, in the end of our interview, like, what you feel about, like, about the global situations with our biosphere, or with the grasslands, or with the nitrogen cycle, how we affect the cycles. Like, what is your own feeling about the planetary boundaries, or where you feel, where humanity is standing, where we are developing, your feeling about where we are today?
Yeah, that's such a good question. So like I said, that, you know, species care about many, many things. It's very multivariate. Mm-hmm. This planetary boundaries idea, this is an idea coming from our colleagues in the Stockholm Resilience Center. It's a really powerful concept, and it's really pointing out that the humans are changing many important properties of our planet, things that we really depend on. Mm-hmm. We depend on nutrient cycling, we depend on diversity, and so we're increasing the amount of toxins and pollutions, we're making oceans more acidic. And so we're changing many different things. And some of these things we understand pretty well, and we should be concerned, because we're going outside of a sort of what they call a safe operating space for mm-hmm. humanity. And others, we simply don't have information. That's scary.
Yeah.
And the question, so we have this, the world is complicated and multivariate, but then the things we're doing are multivariate. And they also interact. And when we change one thing, we change many things. And this is a concept that isn't easily appreciated. It's one that in the U.S., when I was at Iowa State, I would teach introduction to global issues class to students all across campus. Mm-hmm. They're mostly freshman students. And this is a challenge, because it's pretty much every time you pick up a newspaper, you can read about something that's going wrong in the world, right?
Yeah.
Something environmental. And there's many things. And it can be really depressing. how do we talk about these things and still maintain optimism, right? And the other, so that's one thing, is to not just look for things that are going bad, but also think about ways that we can make a difference. And there are many good examples.
Yeah, many things happening, actually.
And the other is just the conceptual part of it, which is this, that many things are changing, and they're changing in ways that are maybe nonlinear. They might change abruptly. They have feedback, so the change in one thing drives the change in something else. Mm-hmm. And this is really how we need to start approaching global change, is when we talk about global warming, it's not just about temperature.
Yes.
Right?
What do you think we have to do to save our future and the future for our kids and all the other generations which will come behind us, after us? What's our duty? Or what should be the impetus?
I mean, obviously, I think science is important, and we need to support that. I mean, I see that as a mm-hmm. scientist, but really, if that's the only way we approach this, then it's not going to matter. What we need are really integrative solutions, mm-hmm. interdisciplinary. We need to strongly work with economists, with politicians, with social scientists, with citizens.
Yeah.
We need to engage as many disciplines and groups as possible to see that it's not an impossible situation, that and being green isn't necessarily about losing money. Often it's a way to, you know, one can make a profit and have a business and be green, for example. Mm-hmm. That there are win-win solutions to things, but we need to look for those and find ways that we can, you know, mm-hmm. embrace those and incorporate those.
Yeah.
So I try to be hopeful.
Me anyway, you know, like, I think, like, we can change very fast, and sometimes we need the pressure. It's like sometimes like this. We're not anticipating acting human beings. We need sometimes the problem right in our faces, but I think we can change very fast, and we are also emotional beings, and we talk about Earth. You know, it's our home planet, and I think, yeah.
The only one I get, I think.
Yep.
Well, there's Mars One is planning a mission.
Yeah.
Oh, no.
They're taking people signing up right now.
Yeah. We build a spaceship, and no, we don't do this.
But you're absolutely right. This is the one planet with life that we know of.
Yeah.
Our planet is our spaceship, so we have to keep for it.
Yeah, for sure.
Yeah, that's I think this is a good metaphor. It's a really powerful one.
Yeah.
Really powerful one. Das waren die letzten Worte von Professor Dr. Stanley Harpole, der momentan in Leipzig Studienauftrag hat, einen Lehrauftrag, und der sich die Zeit genommen hatte, mit uns über die biochemischen Kreisläufe der Erde zu sprechen und da einen besonderen Blick auf Graslandschaften und den übermäßigen Eintrag von düngenden Substanzen wie Stickstoff,
Potassium,
Phosphate.
War schon, also ich fand es sehr spannend. Ja, ich hoffe, es war verständlich gewesen. Wir wollen es jetzt, ja, es ist schwierig, das alles
zu übersetzen. Also wir haben uns überlegt,
wir machen es lieber, ja.
So punktuell, dass wir einfach nochmal so aufgreifen. Wir haben ja am Anfang schon einiges von dem, also wir haben im Übrigen dieses Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mhm. War zeitlich nicht anders möglich für den Herrn Harpole. Und also das dazu. Und wir haben jetzt ja auch nochmal mitgehört und wir können vielleicht nochmal so 2-3 Punkte aufgreifen. Also er hat ja mal gesagt, dass ein überraschendes Ergebnis rauskam. Also dass jetzt
nicht mehr Biomasse im Gesamten war.
Vielleicht sollte man das nochmal kurz herausarbeiten.
So wie
ein interessanter Aspekt zu dem Thema.
Da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, so was war jetzt, weil ich persönlich müsste nochmal die Studie genau dann nochmal durchlesen, ja, auf diesen Aspekt hin. Ich gehe mal aus, er hat gemeint, dass einerseits sind die zwar mehr gewachsen nach oben hin, aber zu unten Wurzelwachstum war nicht ganz so tiefgehend oder auch vielleicht Bodenorganismen abgenommen haben. Da sozusagen insgesamt ist die Biomasse dann teilweise gar nicht angestiegen, was sie dann auch überrascht hatte. Für mich persönlich war überraschend, weil ich habe, als ich die Studie gelesen hatte, dachte ich so, ja, was passiert eigentlich jetzt mit den ganzen Weidelandschaften, wo jetzt Tiere drauf sind, die dann ja nochmal zusätzlich über ihre ganzen Exkremente nochmal zusätzlich düngen, dann nochmal CO2. Dachte ich mir so, oh, das verstärkt ja nochmal alles, war so mein persönlicher Gedanke. Aber er hat ja selbst gemeint, so nein, das passiert eigentlich nicht, weil dann die Pflanzenfresser letztendlich das dann begrenzen über ihren Pflanzen, also über das Gras.
Ja, und da war ja auch das, also es gibt zum Beispiel, also das Viehzuchter in dem Zusammenhang ja eigentlich eine Funktion übernimmt, die normalerweise andere Tiere in dem Kreislauf hatten. Also von daher wäre das gar nicht so schlimm. Aber er hat ja dann auch über Zonen gesprochen auf der Erde, wo eben halt auch die Biodiversität beziehungsweise die Population, die Population der einzelnen Arten abnimmt und was das auch für einen Einfluss hat. Also er hat ja auch dann zum Beispiel die Elefanten genannt.
Ich meine, da hatten wir ja auch so eine Studie in der zweiten Sendung, das war so eine, so war ein Aufruf von, glaube ich, 60 Biologen weltweit, die gemeint haben, wir verlieren die Megafauna des Planeten. Und es ging darum, die haben geguckt, also jetzt Pflanzenfresser über 100 Kilo, Fleischfresser über 60 Kilo, was denn da überhaupt bedroht? Und da haben wir festgestellt, bei Pflanzenfresser waren es 70% der großen Pflanzenfresser bedroht, vor allem auch massiv Populationsschwund. Und bei Fleischfressern waren es letztendlich auch an die 70% gewesen, über 60 Kilo. Und das heißt, in ganzen Sahelzonen zum Beispiel, wo jetzt die ganzen Pflanzenfresser abnehmen, ist es natürlich dann nicht mehr, dass die dann die Gräser am Wachsen hindern. Oder auch gemeint, bei Hirschen, wo jetzt die Wölfe weg waren, die dann in der Population explodiert sind, kann genauso schädlich sein, weil die zu viel wegfressen wiederum. Aber wenn keine Hirsche mehr da sind in Wäldern, dann nehmen die ganzen Graslandschaften, können sich auch ungehindert ausweiten. Das sind halt immer so Eingriffe, die wir machen in Systeme.
Ja, er hat ja auch gesagt, also der eine Eingriff, den man vornimmt, hat dann die und die Folgen, und das ist einfach auch so vielschichtig. Also die Folgen und die Komponenten, die da aufeinander wirken, dass es einfach auch ganz schwierig ist, da tatsächlich die Zusammenhänge in einer Momentaufnahme zu verstehen, weil die sind eigentlich auch im Fluss. Und das hat er ja auch gesagt, dass viele eine Sache war, die sie festgestellt haben, es gibt keine Stunde Null der Messung und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, sondern die ganzen Ökosysteme, die sie sich angeschaut haben, sind schon verändert. Ja. Also das macht natürlich das auch sehr schwierig, dann Einschätzungen abzugeben, wie können Prozesse ablaufen, in welche Richtung laufen sie und wie waren sie vorher mal und was kann man dagegen tun, um da gegenzusteuern, also auch gegen den Biodiversitätsverlust.
Und das zeigt sich halt auch wiederum letztendlich, dass verschiedene Faktoren, die wir verändern, auf der einen Seite hauen wir Arten weg, auf der anderen Seite überdüngen wir, auf der anderen Seite sorgen wir vielleicht für eine Übersäuerung, vielfältige Einflüsse, wir treiben die Temperatur nach oben und das wirkt alles irgendwie zusammen und das Problem ist aber auch, eine Graslandschaft ist halt, Nordamerika im Norden in den Great Plains wahrscheinlich anders als im Süden von den Great Plains, ist wiederum was anderes wie eine hochalpine Wiese oder das nächste Nachbartal kann schon auch wieder eine andere Graslandschaft sein, ist halt hochkomplex und dann rauszufinden, was ist eigentlich global wirklich im Mittel los, das ist eigentlich nahezu, was heißt unmöglich, aber es ist schwierig, allgemeingültige Aussagen eigentlich zu machen. Und ich warte selbst mal auf eine Studie, wo wirklich Graslandschaften weltweit anhand ihrer Stabilität, was passiert eigentlich, also
Das war ja auch das, was Mr. Harpol gesagt hat. Es gibt ja auch erschreckend wenig Informationen.
Also und Gelder, die sie kriegen.
Ja, und dass sie auch keine Gelder dafür kriegen. Also die Auswirkung im öffentlichen Bewusstsein das öffentliche Bewusstsein hat gar keinen Sinn für die Auswirkungen. Und es ist halt auch da ganz schwierig, Gelder zu generieren, um so eine Forschung zu betreiben. Aber es ist immanent notwendig, da mehr Daten zu bekommen, um die Situation einfach besser verstehen zu können. Also das war ja auch was er so aus seiner Sicht als Wissenschaftler, der im Feld arbeitet sozusagen, da auch bemängelt hat.
Ja, nee, ich denke, es war auch nicht so, also jetzt, er hat auch gemeint, was kann man tun, auch die Antwort, die Wissenschaft ist sehr wichtig und es stimmt aber auch, es geht nicht nur darum, dass man selber Wissenschaftler ist und einfach mehr Kohle haben will oder sowas, aber wir brauchen einfach Wissen, um argumentieren zu können. Wenn wir kein Wissen haben, kann man keine argumentatorische Grundlage.
Und um Konsequenzen ziehen zu können, auch fürs Handeln, also auch fürs Gesellschaftliche. Und er hat ja auch gesagt, und dass auch das Problem eigentlich jetzt nicht nur ein Problem ist, das auf seinen Fachbereich beschränkt ist, also auf die Biologie, sondern er hat ja gesagt, also auf die Frage hin, was kann man tun oder wie ist da das Gefühl für die Lage und was müsste man machen, hat er ja gesagt. Es muss interdisziplinär gearbeitet werden, also müssen sowohl die Sozialwissenschaftler mit rein, wie die Naturwissenschaftler, also auch dann mit den Bürgern sprechen. Und da Konzepte entwickeln, um ein System wieder auf ein Level zu bringen, dass es uns nicht wegbricht unterm Hintern und wir uns auch für die Zukunft den Lebensraum Erde erhalten können.
Ja, es geht ja eigentlich, das heißt immer so, den Wandel zur Nachhaltigkeit, als ob es so ein Luxus wäre. Ja. Wir werden mal nachhaltig. Es ist eigentlich ein Wandel zur Überlebensfähigkeit.
Ja, und nachhaltig waren die Menschheit eigentlich bis zu einem gewissen Punkt irgendwann. Dieser blöde James Watt die Dampfmaschine so weit entwickelt hatte, dass man sie industriell verwendet. Ja, James Watt war es. Ich brauche jetzt entschuldigen
heute. Okay, ich dachte, Watt wäre irgendwas mit Watt und dann gleich Glühbirne.
Keine Ahnung. Das ist der gleichnamige Begründer des Wattenmeers, ja. Nee, okay, aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Wir haben jetzt noch knapp 7 Minuten, noch nicht mal mehr, 6,5 Minuten,
ja, so ein paar, ne?
Die wir jetzt hier füllen können.
Dummgelaber oder wollen wir noch irgendwas für
vielleicht können wir ja noch mal einen Ausblick geben auf weil wir machen ja eine Sendereihe, haben wir gesagt.
Zukünftige Sendung, genau.
Das einmal und zum anderen möchte ich jetzt auch noch mal auf das Thema Blogspot noch mal hinweisen, also systemerde.blogspot.de. Da könnt ihr also euch auch mit beteiligen an Diskussionen oder auch Fragen stellen.
Genau, ich habe auch Ding, genau.
Also da wären wir auch froh, wenn ihr uns Fragen vielleicht gibt.
Der Blog heißt systemerde.blogspot.de.
Genau.
Und da füllen wir halt letztendlich, fülle ich halt mit all den Studien oder mit all den Aussagen, die wir hier haben, ist da nochmal schön aufgelistet mit Quellen, mit Schaubildern teilweise.
Weil da wir ja auch beide keine Wissenschaftler im klassischen Sinne sind. Wir sind zwar, haben zwar die Lebensprofessur schon. Haben
Lesen gelernt.
Ja, okay, genau.
Ich kann zwischen Englisch lesen.
Ja, super, du kannst sogar ein bisschen reden.
Ja, toll, ich bin nicht wirklich geübt. Ich habe mich erstaunlich gut gehalten. An der Aussprache muss ich üben, habe ich selbst gemerkt.
Ja, aber das zählt ja nicht. Jetzt bin ich echt rausgekommen.
Ich jetzt nicht verdammt, bin ich alleine, bevor ich jetzt weitermachen oder was?
Nein, Jedenfalls, das auf den Blogspot haben wir hingewiesen. Wir machen ja eine Serie. Wir haben jetzt also heute die dritte Sendung dazu gehabt. Mhm. Und die nächste wird also auch gleich nächste Woche folgen.
Weil wir heißes Thema.
Ganz heiß.
Also nächste Woche seid ihr brandheiß dabei.
Bitte,
also wir sind sowas von heiß.
Es geht am 15.02.
Also
geht
heiß.
Es dann um Temperaturen und da in dem Zusammenhang auch mit dem Temperaturanstieg System Erde und auch den Klimaveränderungen, die damit einhergehen.
Weil es heißt ja immer Klimawandel, 2-Grad-Ziel. Ja, also das ist immer so Wischiwaschi-Diskussionen,
ja,
die man kriegt in den Medien. Da ist keine Substanz dabei, da ist kein Inhalt dabei, weil das Problem ist nicht im Prinzip, also was ist das jetzt, 2 Grad oder 4 Grad oder 1 Grad oder 500 ppm atmosphärischen Kohlendioxidgehalt oder 300 ppm. Alles so schöne Zahlen, aber die keine Bedeutung haben. Weil letztendlich das Eigentliche, was interessant ist, ist einfach nur, was erwärmt sich wie viel und was sind die Auswirkungen davon? Und das ist natürlich global, wenn man so fern des Mittelwerts ist, was ganz anderes, was weiß ich, am Nordpol als am Südpol oder jetzt in Nordamerika oder Osten von USA oder Westen USA oder Zentraleuropa oder Südeuropa oder Afrika. Also das ist alles im.
Aber was mir noch ganz wichtig ist, jetzt zum Ende dieser heutigen Sendung, am 8. Februar 2017 in dem aktuellen ABS-Magazin nochmal darauf hinzuweisen ist, uns ist es natürlich auch wichtig, wir erzählen jetzt, wollen nicht irgendwas erzählen, was uns irgendwie so einkommt, wir wollen uns auch nicht versuchen, auf Allgemeinplätzen rumzutreiben, wie das manche anderen in der Medienbranche machen. Deswegen auch der Hinweis nochmal auf den Blogspot, da stehen die Studien. Die Studien bilden den Rahmen der Aussagen, die wir hier treffen. Wir versuchen uns also auch dann auf die Fakten, die dort festgemacht wurden, auch zu beziehen. Auch wenn wir jetzt keine Wissenschaftler im klassischen Sinne sind, so können wir aber trotzdem lesen. Und ich wollte es einfach nochmal herausstellen, dass das, was wir hier vorstellen, nicht etwas ist, was wir uns aus den Fingern selbst herausgesaugt haben, sondern wir versuchen, für euch komprimiert zusammenzustellen, was für Thematiken es gibt zu den einzelnen Themen. Und der Spot soll natürlich auch einen Anreiz bieten, das zu machen, was der Jan ja jetzt mittlerweile auch schon seit etlichen Jahren macht, sich mit der Thematik zu beschäftigen und dass diese Informationen, die da eigentlich für jeden zugänglich sind, auch unters Volk zu bringen, in der Familie zu diskutieren, mit Freunden oder sich vielleicht sonst auch irgendwie in diese Problematik einzubringen.
Mhm. Aber auf jeden Fall ist etwas, was uns in den nächsten Jahren betreffen wird und immer mehr betreffen wird. Und Temperaturanstieg ist jetzt im Einzelnen, im Konkreten ist es sehr spannend.
Ja. Gut, da wir jetzt am Ende der Sendung sind und das ist jetzt gleich 16:58 Uhr und gleich der gewertschätzte Kollege von Virus Musik die nächste Sendung hier fahren wird, nämlich Mental Maps.
Ah, stimmt, eine Information hätte ich noch. Ich meine, komm, ja, letzte Minute, noch ganz
aber,
kurz.
Damit wir hier den richtigen Übergang
kriegen. Wobei jetzt mal, oh stimmt, das versaue ich den wieder.
Lass mal weg die Information.
Kommt im Blog die Information. Wir versauern die weltweiten Böden. Also wir versauern nicht nur die Ozeane, wir reichern nicht nur die Atmosphäre mit Säuren an, sondern wir führen auch dazu, dass die Böden weltweit, der pH-Wert fällt zum Beispiel, aber es kommt im Block. Das fand ich halt nur so lustig, weil letztendlich alles schon drastisch beeinflussen. Das ist schon gut.
Und im Hintergrund läuft jetzt die Musik, die ich einfach jetzt hochziehe, weil dann können wir hier einen ruhigen, sanften Übergang für den Kollegen aus der Virusmusikredaktion auch hinbekommen. Das war also heute ABS-Magazin mit Jan und
Nils. Und wir haben wieder mal System Erde so angerissen.
Ja, wir kratzen, können auch nur an der Oberfläche kratzen. Wir kratzen weiter und wir kratzen dann nächste Woche am 15.02.2017 wieder in der Zeit von 16 bis 17 Uhr an den Zusammenhängen vom System Erde und dann bitte ich euch doch einzuschalten, wenn es wieder heißt ABS-Magazin mit Jan
und Nils.
Und ansonsten bleibt dran, Radio X ist einfach ein super Programm. Hier folgen noch Haufen tolle Sachen im Laufe des Tages.